und werde jetzt, nachdem wir sehr viel über Diagnostik, Epidemiologie, Pathomechanismen gehört haben, über die Therapiemöglichkeiten sprechen. Und da ist jetzt nicht wirklich sehr viel zu sagen. Daher möchte ich diesen Vortrag eher aufbauen auf Fallberichte, sodass Sie einen Eindruck bekommen und ein Gefühl dafür bekommen, was möglich ist. Beginnen möchte ich mit diesem jüngeren Mann, ganz rezenter Fall, der am 27. August, also vor knapp 2 Monaten, in Linz an einem Krankenhaus aufgenommen wurde, weil er sich bei einem Sturz das Nasenbein gebrochen hat. 2 Tage davor hat er thorakales Druckgefühl verspürt. Und Sie werden jetzt während dieser Fallbeschreibungen immer wieder Assoziationen sehen und für sich herstellen können zu dem, was Sie in den vorigen Vorträgen auch gehört haben. Also thorakales Druckgefühl in diesem Fall. Auffällig bei diesem Patienten, der wegen einer Nasenbeinfraktur aufgenommen wurde, ein pathologisches EKG und eine leichte Enzymauslenkung. Auch darüber haben wir schon gehört. Abklärung noch am selben Tag in diesem Krankenhaus mittels Koronarangiographie, die unauffällig blieb. In der Echokardiographie zu diesem Zeitpunkt eine normale Linksventrikelfunktion mit einer geringen, mutmaßlichen linksventrikulären Hypertrophie ohne vorausgegangene Hochdruckanamnese und ein geringer Perikarderguss. Diagnose Perimyokarditis in diesem Fall. Unspezifisch, keine spektakuläre Klinik, kein spektakulärer Echokardiographiebefund. Aber in den nächsten Tagen, und wir sind hier noch einmal am 27.08., verschlechtert sich der Patient zunehmend, 54-jähriger sportlicher Mann. Die Linksventrikelfunktion wird zunehmend schlechter. Er entwickelt einen Pleuraerguss, der letztendlich auch eine Pleurozyndese zur Folge hat und wird katecholaminpflichtig. Also von einem Patienten, der wegen einer Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus kommt, bis zur katecholaminpflichtigen hämodynamischen Kompromittierung innerhalb weniger Tage. Letztendlich wird er dann am 3.9. begonnen hat, das Ganze am 27.8. mit Adrenolunterstützung an unser Krankenhaus gebracht. Bei der Aufnahme deutliche klinische Zeichen eines Low-Output-Syndroms, also wirklich ein schweres Krankheitsbild zu diesem Zeitpunkt. Der Patient Adrenol unterstützt zu diesem Zeitpunkt noch und für diejenigen, die mit der Intensivmedizin zu tun haben, ein alarmierendes Zeichen, eine gemischtvenöse Sauerstoffsättigung von 35%. Das impliziert einen Cardiac Index, der unter 1,5 Liter pro Minute pro Quadratmeter liegt. Also ein schweres Low-Output-Syndrom mit einem schwer reduzierten Herzminutenvolumen. Troponin D, auch davon haben wir schon gehört, deutlich ausgelenkt bis maximal 1300. Das BMB sehr, sehr hoch, das N-Terminal pro BMB 21.000 mit einem Maximum von 30.000, Normalwert 250 bei diesen Patienten, aber keine CK und kein Laktat zu diesem Zeitpunkt. Also doch ein sehr eindrucksvolles Labor und sehr eindrucksvolle Gase. Die Therapie wurde dann von initial einem Vasopressor auf eine Inodilator-Therapie mit Levosimendan, in der Folge Milrinon, umgestellt und der Vasopressor schrittweise ausgeschlichen und dazu ein Diuretikum verabreicht. Und hier sehen Sie die Levokardiographie und wir sind hier am 4.9., 27.8. Nasenbeinbruch. 4.9. das Levokardiogramm dieses Patienten, der 4 Tage oder 5 Tage zuvor noch weitgehend normalen Echobefund gehabt hat. Also ein normal großer linker Ventrikel jetzt im Verhältnis zur aszendierenden Aorta, aber mit einer höchstgradig eingeschränkten Linksventrikelfunktion innerhalb weniger Tage entwickelt. Und hier sehen Sie das, was Sie auch schon gesehen haben, angeschlossen die linksventrikuläre Hypertrophie, nachdem man zuvor eine Koronarpathologie ausgeschlossen hat. Und das hier nun das histologische Bild, das ist eine HE-Färbung und Sie sehen in dieser HE-Färbung ganz viele hier blau und zum Teil hellrosa markierte Zellen, großteils Lymphozyten, aber wie hier beispielsweise oder hier vereinzelt auch Granulozyten im Myokard, das ist nicht normal. Da gehören keine Granulozyten hin, da gehören auch nicht diese vielen Lymphozyten hin. Und wenn man das in einer etwas größeren Auflösung sich ansieht, dann sehen Sie hier diese ödematös aufgelockerten Myozyten, Myofibrillen, die zum Teil schon im Untergehen sich befinden. Also eine schwere, in diesem Fall Lymphozytäre, aber über das hinausgehend auch eosinophile, und wir haben darüber schon gehört, eosinophile Myokarditis mit Zelluntergängen, also eine nekrotisierende eosinophile Myokarditis als Diagnose bei diesen Patienten. Therapie, und das ist ja das eigentliche Thema, Cortison, und zwar sehr hoch dosiert, initial über 3 Tage, dann langsam reduziert, zudem initial diese Inhalator-Unterstützung, die langsam reduziert werden konnte, und dann Umstellung auf eine neurohumorale Therapie. Wir waren jetzt am 4.9. und das hier ist der 8.9. Und wenn das jetzt funktioniert, sehen Sie den Ventrikel, den Sie vorhin gesehen haben. Oh, das ist jetzt schade. Was ich Ihnen zeigen wollte ist, wir sind jetzt am 8.9., am 27.8. Nasenbeinbruch, weitgehend normales Echokardiogramm, am 4.9. hochgradig eingeschränkte Linksventrikelfunktion. Und wenn sich das hier bewegen würde, dann würden Sie sehen, dass der Patient am 8.9. wieder eine normale Linksventrikelfunktion hat. Und zwar einen normal großen, normal systolisch funktionierenden linken Ventrikel. Innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von Tagen. Also eine dramatische Verschlechterung innerhalb kurzer Zeit und eine deutliche Verbesserung durch diese intensivmedizinischen Maßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die kausale Therapie der Immunsuppression mit Cortison bei der Diagnose nekrotisierende eosinophile Myokarditis. So wurde der Patient dann am 10.9. und wir sind jetzt 6 Tage nach der Transferierung wieder zurücktransferiert in sein Heimatkrankenhaus mit einer neurohumoralen Therapie noch, die mittlerweile bereits zur Gänze beendet werden konnte, und einer Cortisontherapie, die für insgesamt 6 Monate geplant ist. Also bei dieser nekrotisierenden eosinophilen Myokarditis gibt es nicht selten Rezidivereignisse, daher auch diese längerfristige Immunsuppression und mit entsprechender Abdeckung durch verschiedene Präparate. Aber eine sehr dramatische Verbesserung dieser Linksventrikelfunktion innerhalb kurzer Zeit, und diese Abbildung haben Sie schon gesehen, die fulminante Myokarditis, und wir sprechen bei diesen Patienten von einer fulminanten Myokarditis, die sich innerhalb weniger Tage entwickelt hat, ist prinzipiell gut, dann, wenn die Patienten diese ersten Tage überleben. Und das ist der entscheidende Punkt. Intensive Medizin innerhalb der ersten Tage nach Auftreten dieser fulminanten Myokarditis entscheidet letztendlich über das Schicksal dieser Patienten. Wenn es gelingt, diese Patienten während dieser Tage am Leben zu halten, dann haben sie auf lange Sicht eine sehr gute Prognose, weil sich in der Regel die Pumpfunktion wieder erholt, entweder durch diese intensivmedizinischen Maßnahmen und oder aber vor allem aufgrund einer kausalen Therapie, wie Sie das hier in diesem Patientenbeispiel an der eosinophilen Myokarditis gesehen haben. Also die Langzeitprognose deutlich besser als bei der akuten, dahinschwellenden Myokarditis oder auch bei der Borderline-Myokarditis, die prinzipiell ein histologisches Substrat oder beziehungsweise ein histologischer Terminus ist und bezeichnet, dass hier keine aktiven Zelluntergänge zum Zeitpunkt der Biopsie zu sehen sind. Also wichtige Information, schwere Myokarditis braucht eine intensivmedizinische Therapie, braucht eine rasche Diagnostik innerhalb von Stunden sollte das idealerweise abgehen, und dann kann durch diese Kombination Intensivmedizin plus kausale Therapie und zusätzlich, und wir haben in Innsbruck jetzt mittlerweile eine Serie von 10 Patienten gesammelt, auch Unterstützungssysteme, mechanische Unterstützungssysteme, die hier zum Einsatz kommen, die also über Überbrückung dienen, bis sich dieser Ventrikel wieder erholt hat. Wenn also diese Kombination an therapeutischen Optionen hier für diesen Patienten in Anspruch genommen, dann hat er eine gute Chance zu überleben und ein gutes Langzeitergebnis zu erreichen. Zweiter Patient, auch wieder ein Mann, 58 Jahre, also nur eine Spur älter. Der war bis zum Oktober 2010 völlig beschwerdefrei, aktiv und auch sehr leistungsfähig. Dann in der Folge zunehmende Leistungseinschränkung, 2 Monate nachher Krankenhausaufnahme bereits wegen kardialer Dekompensation. Auch das haben wir gehört, diese Kardiomyopathie-like-Pattern. Keine Synkope, keine Palpitationen bis zu diesem Zeitpunkt. Im Jänner 2011 Koronarangiographie, Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung, aber hochgradig eingeschränkte Linksventrikelfunktion. Und das hier, oh je. Das ist unangenehm. Sie sehen hier auf der linken Seite ein transthorakales Echo, den Vierkammerblick, den haben Sie im vorigen Vortrag schon mehrmals gehört. Sie können hier, glaube ich, ganz gut erkennen, dass der Ventrikel bereits deutlich vergrößert ist. Hier ein transösophageales Echokardiogramm, hier die Mitralklappe, hier der linke Ventrikel, also deutlich vergrößert der linke Ventrikel. Und wenn es sich bewegen würde, dann würden Sie sehen, dass es sich kaum bewegt. Nämlich, dass diese Linksventrikelfunktion auch echokardiografisch hochgradig eingeschränkt ist, so wie man das auch in der Levokardiographie schon gezeigt hat vorher. Also hochgradig eingeschränkte Funktion eines vergrößerten linken Ventrikels, also das, was man als Kardiomyopathie-like-Pattern sieht. Hier ein EKG und auch darüber haben Sie schon gehört. Sinusrhythmus als Grundrhythmus, hier zwei sinusrhythmische Schläge und das hier sieht anders aus als diese sinusrhythmischen Schläge. Und für diejenigen, die in der Elektrokardiographie eingeschaut sind, die werden hier unschwer erkennen, dass es sich hier um eine nicht anhaltende Kammertachykardie handelt. Und immer wieder präsentierte sich der Patient mit solchen Phasen von nicht anhaltender Kammertachykardie. Aber wie Sie sich erinnern, hat der Patient bislang noch keine Synkope erlitten und der spürt das auch nicht relevant, also keine relevanten Palpitationen. Hier die Biopsie zu diesem Patienten. Sie sehen im Vergleich zu dem, was ich Ihnen bei dem ersten Patienten gezeigt habe, wesentlich weniger entzündliche Infiltrate. Hier einzelne Lymphozyten, aber insgesamt ausreichend, um hier eine inflammatorische Kardiomyopathie zu diagnostizieren. Aber dazwischen auch immer wieder Herde von nekrotischen Myofibrillen, also untergegangenen oder untergehenden Myozyten. Hier eine CD45 immunhistochemische Färbung, so wie wir das hier schon gehört haben. Das hier ist eine konventionelle HE-Färbung. Also Diagnose, nachdem auch hier eine Erregerpersistenz im Myokard mit molekularbiologischen Methoden ausgeschlossen werden konnte. Diagnose, virusnegative, autoreaktiv inflammatorische Kardiomyopathie. Dieser Mechanismus hat der Dr. Ebner schon erklärt. Virus geht in das Myokard, induziert hier eine Immunabwehr, die prinzipiell den Sinn hat, hier diesen Virus zu eliminieren. Das passiert auch in den meisten Fällen. Nur dann kommt es nicht selten dazu, dass diese Entzündungsreaktion eine Eigendynamik annimmt und nicht mehr abhängig ist von einer Erregerpersistenz, sondern sozusagen dahinköchelt über Monate, über Jahre unter Umständen und sukzessive das Myokard zerstört. Also nicht der Erreger ist sozusagen der Bad Guy, der also das Myokard zerstört, sondern letztendlich ist es die Reaktion auf den Erreger, nämlich die Entzündung, die hier verantwortlich ist für die Zerstörung des Myokards. Und Sie erinnern sich vielleicht auch an eine Abbildung von Christian Ebner, der gezeigt hat, dass nicht die Erregerpersistenz prognostisch relevant ist bei diesen Patienten, sondern die Entzündungsaktivität ist prognostisch relevant. Also die Entzündung, das, was den Patienten eigentlich gesund machen sollte, ist letztendlich das, was das Myokard zerstört und die Prognose der Patienten bestimmt. Also autoreaktive inflammatorische Kardiomyopathie, hochgradig eingeschränkte Linksventrikelfunktion und Sie haben gesehen, diese nicht anhaltenden ventrikulären Tachykardien. Wie geht das weiter? Der Patient wurde mit einer neurohumoralen Therapie behandelt, also ACE-Hemmer, Beta-Blocker, Aldosteron-Antagonisten plus einer kausalen Therapie, nämlich auch hier Immunsuppression, zielgerichtet auf diesen autoreaktiv-inflammatorischen Prozess. Keine Erregerpersistenz, kein Virus. Wenn hier ein Virus wäre, und ich werde Ihnen noch eine Abbildung dazu zeigen, dann wäre natürlich diese Immunsuppression kontraproduktiv, weil das natürlich der Virusproliferation und Replikation Tür und Tor öffnen würde. Aber wenn kein Virus und kein Erreger mehr vorhanden ist im Myokard, richtet sich diese Immunsuppression gegen diesen autoinflammatorischen Prozess, der hier das Myokard zerstört. und kein ICD. Nun werden Sie fragen, wie kommt man auf diese unsinnige Idee? Schlechte Ventrikel, dokumentierte, rezidivierende, nicht anhaltende VDEs und der bekommt keinen ICD. Wir haben das in diesem Fall anders gelöst. Wir haben den Patienten versorgt mit einem externen Defibrillator, also ein Gerät, das nicht implantiert wird, das der Patient am Körper trägt, für eine begrenzte Zeit, weil wir der Hoffnung waren, dass mit dieser Therapie, die wir begonnen haben, neurohumoralen Therapie auf der einen Seite plus immunsuppressive Therapie auf der anderen Seite, sich dieser Ventrikel wieder verbessern wird und der Patient dann keine Notwendigkeit mehr für einen ICD hat. Und ein Gerät, das einmal drinnen ist, kommt ja nie wieder heraus, wie Sie ja wissen. Also mit einer Live-Vest wurde der Patient versorgt und tatsächlich nach 3 Monaten immunsuppressiver Therapie hat sich diese Linksventrikelfunktion bereits deutlich gebessert, auch die Klinik deutlich gebessert und die Live-Vest, die konnte wieder weggenommen werden. Und hier sollten Sie hier diesen gebesserten Ventrikel sehen und ich fürchte, es wird wieder nicht gehen. Ich weiß jetzt nicht, warum das alles so, aber ja, hilft nicht. Also Sie müssen es mir jetzt einfach glauben. Also der Ventrikel hier deutlich besser als in diesen initialen Echokardiographien oder Echokardiographiebildern, die Sie gesehen haben. Nun, um noch einmal zurückzukommen auf die Sinnhaftigkeit und vor allem auf die Indikation für eine immunsuppressive Therapie. Hier sehen Sie Patienten, die mit einer lymphozytären Myokarditis mit Immunsuppression behandelt wurden. Das sind die Patienten, die auf diese Therapie angesprochen haben. Das sind diese Therapie, die hier nicht angesprochen haben auf diese Immunsuppression. Und wie Sie das unschwer erkennen können, haben nahezu alle Patienten, die Responder waren, also auf diese Immunsuppression angesprochen haben, im Gegensatz zu diesen Non-Respondern hier keine Erregerpersistenz im Myokard gehabt, wohingegen diese Non-Responder nahezu alle eine Erregerpersistenz hatten. Also das ist ein ganz entscheidendes Kriterium für die Auswahl der Therapie bei einer inflammatorischen Kardiomyopathie. Sind noch Erreger im Myokard? Ja oder nein? Wenn nein, dann Immunsuppression. Wenn ja, dann ist der Erreger der Fokus der Therapie. Allerdings, und das hat der Dr. Ebner ja schon sehr schön gezeigt, hier eine Erregerpersistenz nachweisen zu können. Und das ist natürlich jetzt ein Argument, das die Bildgebung wieder etwas relativiert, braucht man eine Biopsie. Man kann mit keiner Bildgebung eine Erregerpersistenz entweder nachweisen oder ausschließen. Man bekommt mit der Bildgebung sehr gute Informationen dafür, ob hier eine Myokarditis vorliegen kann oder nicht. Das heißt also, einen guten Wegweiser, der einen in die richtige Richtung führt, was die Diagnostik betrifft, aber letztendlich entscheidend für die Therapieoptionen, die man hier diesen Patienten anbieten kann, ist eine Endomyokardbiopsie, die letztendlich die Entzündung bestätigt auf der einen Seite und vor allem auch die Möglichkeit bietet, hier eine Erregerpersistenz entweder auszuschließen oder nachzuweisen. Wir haben kürzlich unsere Patienten, die wir mit einer autoreaktiven, virusnegativen, inflammatorischen Kardiomyopathie gesehen und behandelt haben, hier untersucht. Und Sie sehen hier 117 Patienten. Davon bekamen 35 Patienten aus den verschiedensten Gründen keine Immunsuppression, weil sie entweder eine Kontraindikation gegen eine Immunsuppression hatten oder diese auch abgelehnt haben. Das gibt es natürlich auch, eine hochdosierte Cortison. Imurek-Therapie über längere Zeit ist nicht jedermanns Sache. Also es gibt auch Patienten, die so eine Therapie ablehnen. Und hier auf der anderen Seite 80 Patienten, die diese Therapie bekommen haben. Und Sie sehen in überwiegend eher jüngere Patienten, doch insgesamt schwer kranke Patienten mit sehr hohen PNB-Spiegeln, kein Unterschied zwischen der behandelten und der unbehandelten Gruppe. Und was man hier sieht im Verlauf ist, dass nach 6 Monaten, und diese Patienten sind alle nach 6 Monaten nachbiopsiert und untersucht worden, hier sich diese Linksventrikelfunktion deutlich gebessert hat bei den Patienten, die also hier angesprochen haben, also behandelt wurden mit Immunsuppression. Das enddiastolische Volumen hat abgenommen, diese Umkehr des Remodeling-Prozesses, von dem der Dozent Nesser schon berichtet hat, also der Ventrikel ist wieder kleiner geworden, er ist in seiner Funktion besser geworden und das N-terminale Pro-PMP als Surrogatparameter für die Wandspannung und für den Ausdruck der Einschränkung des linken Ventrikels hat hier deutlich abgenommen, infolge dieser Immunsuppression. Und hier sehen Sie den Verlauf der Schwere der Erkrankung hier am Nyha-Stadium. Das waren also die Patienten zum Zeitpunkt der Biopsie bzw. zum Zeitpunkt des Therapiebeginns. Ein nicht unbeträchtlicher Prozentsatz der Patienten im Nyha-Stadium 3 und 4, der Hauptteil der Patienten im Nyha-Stadium 2. Und Sie sehen nach 6 Monaten dann mehr als die Hälfte der Patienten im Nyha-Stadium 1 und knapp unter der Hälfte der Patienten im Nyha-Stadium 2. Also eine deutliche klinische Verbesserung auch mit dieser Immunsuppression. Und wenn man nun diese Immunsuppression als eine Variable in einer multivariaten Analyse im Vergleich zum Alter, zum Schweregrad der Erkrankung, zur Linksventrikelfunktion sieht oder setzt, dann sehen Sie, dass die Immunsuppression, ja oder nein, also die Tatsache, ob ein Patient mit virusnegativer inflammatorischer Kardiomyopathie eine Immunsuppression bekommen hat oder nicht, ein unabhängiger Prädiktor für das ereignisfreie Überleben, nämlich ereignisfrei im Sinne von nicht gestorben, keine Herztransplantation oder kein Herzunterstützungssystem bekommen hat. Also das ist ein wesentlich härterer Parameter in dieser multivariaten Analyse, also in der Prädiktion, wie das Schicksal des Patienten verlaufen wird, als zum Beispiel das Nyha-Stadium oder als die Linksventrikelfunktion. Also die Tatsache, dass hier Immunsuppression verabreicht wird, das ist nicht unrelevant für die Prognose der Patienten. Wir haben unsere Patientenkohorte mit einer ähnlich gelagerten Kohorte aus Maastricht in den Niederlanden kürzlich zusammengelegt und haben dann versucht, Propensity gematcht, also vergleichbare Patienten, die eine Therapie bekommen haben gegen Patienten, die keine Therapie bekommen haben, nämlich immunsuppressive Therapie, zu vergleichen. Sie sehen hier 90 Patienten in jeder Gruppe, die im Alter, im Geschlecht, in der Herzfrequenz, Blutdruck, Schweregrad und so weiter, auch in der neurohumoralen Therapie, und Sie sehen, diese Patienten waren alle sehr gut neurohumoral behandelt, vergleichbar waren. Also hier zwei Kohorten retrospektiv verglichen, die in etwa sich entsprochen haben. Die eine Gruppe behandelt mit Immunsuppression plus neurohumoraler Therapie, die anderen behandelt mit neurohumoraler Therapie ohne Immunsuppression. Und hier sehen Sie das Endergebnis. Die Patienten, die mit einer Immunsuppression behandelt wurden, hatten hier ein wesentlich, wesentlich besseres Langzeitergebnis als Patienten, die ohne Immunsuppression nur, unter Anführungszeichen, mit konventioneller neurohumoraler Therapie behandelt wurden. Damit komme ich schon zum Schluss meiner Ausführung. Ich habe versucht, und nicht nur ich, sondern auch meine Vorredner, Ihnen zu zeigen, dass die Endomyokardbiopsie eine unabdingbare Voraussetzung für eine kausale und damit für eine effektive Therapie ist. Die Bildgebung gibt die Richtung vor. Die Endomyokardbiopsie kann dann tatsächlich entscheiden darüber, welche Therapie sinnvoll ist. Punkt 2. Bei Patienten mit fulminanter Myokarditis, und ich habe Ihnen einen Patienten gezeigt, ist es wichtig, so rasch als möglich zu einer Diagnose und damit zu einer umfassenden Therapie zu kommen, weil das garantiert letztendlich eine günstige Langzeitprognose. Letztendlich ist die immunsuppressive Therapie bei Patienten mit einer nicht viralen fulminanten Myokarditis, und wir sprechen hier in erster Linie von dieser eosinophilen nekrotisierenden Myokarditis oder von einer Riesenzellmyokarditis, sehr effektiv. Hier weiß man, dass sie wirklich sehr effektiv ist. Und auch bei der, und das war das zweite Patientenbeispiel, nicht viralen inflammatorischen Kardiomyopathie. Ich habe Ihnen versucht, hier auch entsprechende Daten zu zeigen, die das belegen. Bei Patienten mit einer viruspositiven inflammatorischen Kardiomyopathie ist es Sache wesentlich schwieriger, was die Therapie betrifft. Hier gibt es derzeit keine endgültige Therapiesicherheit, was die Relevanz und die Wirksamkeit entweder einer antiviralen Therapie, sofern man überhaupt eine antivirale Therapie zur Verfügung hat. Und von all diesen Viren, die Sie gesehen haben, die hier eine Rolle spielen, ist eigentlich nur das CMV-Virus kausal behandelbar. Alle anderen Viren sind das ja nicht. Oder einer immunmodulatorischen Therapie. Und hier sind das in erster Linie Interferon, ist das Interferon bei Patienten, die aus Genuin eine verminderte Interferon-Expression aufweisen. Die gibt es, also die reagieren anders als Patienten, die also das nicht haben. Die haben also auch weniger Fieber. Also hier kann man mit Interferon versuchen zu unterstützen oder auch diese Immunmodulation mit Immunglobuline durchzuführen. Also dafür gibt es keinen endgültigen, keine studienmäßige Sicherheit, wird allerdings in Einzelfällen durchaus und das auch mit Erfolg zum Teil praktiziert. Vielen Dank.